den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Ganz herzlich sei Jutta Schwedlik für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt.
Die immer schneller galoppierende Inflation des Jahres 1923, man kann es sich denken, fraß unersättlich nicht nur alle kleinen und mittleren Privatvermögen auf, sondern zehrte unbarmherzig auch das Kapital gemeinnütziger Stiftungen auf. Das sogenannte Rother Stift, bekannt nach einem gleichnamigen Minister unter König Friedrich Wilhelm III., beherbergte seit 1840 unverheiratete Töchter preußischer Offiziere und Beamter und ermöglichte seinen Bewohnerinnen mittels einer kleinen Leibrente, auch ohne den damals üblichen Ernährer, ein halbwegs sorgenfreies Leben. Damit war es nun vorbei, denn der kärgliche Zins, den das Stiftungskapital abwarf, reichte mittlerweile kaum mehr für eine Tasse Kaffee. Und zunehmend auch nicht mehr dafür, erfahren wir im Berliner Lokalanzeiger vom 25. März 1923, die Anlage im noblen Ortsteil Lichterfelde notdürftig in Schuss zu halten. Ein Bild von unerwarteter Armut hinter bürgerlicher Fassade macht sich für uns Paula Loy.
Bei den armen Fräuleins von Lichterfelde, Menschen, die ausruhen müssen, 30 Mark Rente, Dulderinnen und Helferinnen, von Alois Munk. Ein Viertel, dem kein Geruch der Armut anhaftet. Auf den gepflegten Straßen begegnet man gepflegten Menschen, Damen in lichten Frühjahrskostümen, welche die Sommerfrische vorwegnehmen und ohne Hut ihren Morgenspaziergang machen, und Kinder, die auf dem Fahrdamm Golf und Tennis spielen. Und wenn man vor dem kunstvoll geschmiedeten Gittertor des Rother Stiftes hält, so will man erst recht nicht daran glauben, dass hier die Not zu Hause ist. In einem prächtigen Garten, den im Gegensatz zu seiner Nachbarschaft die Patina des Alters anhaftet, stehen einige architektonisch wohlgegliederte Bauten, die von Sauberkeit starren. Ihr Inneres verstärkt den äußeren Eindruck. Man glaubt, in einem vornehmen Sanatorium zu sein, wohin sich Menschen, die es sich leisten können, geflüchtet haben, um auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln. Und das eine trifft auch wirklich für die Insassen des Stiftes zu. Es birgt Menschen, die ausruhen müssen, auch wenn nur von einem Leben, das Mühsal ohne Lohn war. Ganz zum Unterschied vom Leben seines Gründers Christian von Rother, der nach märchenhaften Aufstieg vom unehelichen Sohn einer Kuhmagd zum allmächtigen Staatsminister den Neid der Götter von seinem Nachruf abwehrte, indem er sein Vermögen für Zwecke des Wohltuns stiftete. Und Friedrich Wilhelm III. Widmete die Überschüsse des königlichen Leihamtes, um das mit dem Gelde Rothers gegründete Stift vergrößern und den Kreis seiner Schützlinge erweitern zu können. Viele Hunderte haben es seit 1842 bewohnt und hier ihren Frieden mit Gott und den Menschen gemacht. Sie bekamen ein Eigenheim und eine Rente von nur 30 Mark monatlich, aber was ließ sich nicht alles früher damit beschaffen, besonders wenn das Alter die vom Leben beigebrachte Bedürfnislosigkeit noch vermehrte. Der Tisch konnte gedeckt werden und draußen im Garten zwitscherten die Vögel und funkelten die Sonnenstrahlen. Wer auf der Suche nach glücklichen Menschen war, hätte sie damals zuhauf im Rother Stift gefunden. Die Rente von 30 Mark wird auch heute noch bezahlt. Es langt eben nicht für mehr, so sehr das Kuratorium auch um Hilfe bemüht ist. Aber das Leihamt wirft nur mehr geringe Überschüsse ab, weil die Leute zu viel oder zu wenig Geld haben, um es in Anspruch zu nehmen. Und der größte Teil dieser Überschüsse muss für die Instandhaltung der Baulichkeiten verwandt werden. Der Garten kommt dabei zu kurz, er verwildert und findet darum erst recht keine Liebhaber unter den Passanten der Kommandantenstraße, die durch das Gitter dieses Stück unfrisierter Natur bewundern. Aber was hilft es? An den Grünen der dichten Hecken können sich die armen Fräuleins von Lichterfelde wohl satt sehen, satt können sie davon nicht werden. Und so darf man an ihnen nicht vorübergehen, wenn man von den hungernden Großstadtmenschen spricht, die unter die Räder der Zeit gekommen sind. Den Schein eines gepflegten Bürgertums verstehen sie freilich noch zu wahren, und dem Milieu, in dem sie leben, merkt man nichts von der Proletarisierung ihrer körperlichen Ansprüche an. Jede einzelne von den Damen hat eine freundliche Zwei-Zimmer-Wohnung mit Vorraum und Küche zur Verfügung. Motive aus den Bildern Ludwig Ritters und Moritz von Schwinns tauchen aus der Erinnerung auf, wenn man sie betritt. Auf altväterlichen Kommoden stehen silberstimmige Spieluhren und von dem mit grünen Rips überzogenen Lehnstuhl aus Mahagoni baumelt eine Schlummerrolle herunter. In Glasschränken werden teure Andenken geführt, die Bilder längst verstorbener Verwandter oder die preziösen Nichtigkeiten einer längst vergangenen Zeit. Dosen, Statuetten, aus Goldfiligran hergestellte Schmuckstücke, Gläser und Schalen, bei deren Anblick manchem Sammler die Augen übergehen würden. Vieles ist schon den Weg zum Händler gegangen und ein Stück Herz dazu, um ein Spottgeld, wenn die Not gedrängt hat und weil die armen Fräuleins von Lichterfelde so gar kein Anpassungsvermögen an die Ziffern von heute haben. Von dem Rest wollen sie sich nicht trennen, wollen ihn nicht lieblosen Händen überantworten, die nur seinen Material- oder Affektionswert kennen, nicht aber den Duft der Erinnerung verspüren, der ihm anhaftet. In solcher Umgebung leben die Fräuleins von Lichterfelde, von denen zwei über 80 und mehrere über 70 Jahre alt sind. Sie lächeln milde und müde, wenn man sie nach ihren Altersbezügen fragt. Da ist die Älteste, die Tochter eines Oberlandesgerichtsdirektors, trotz ihrer 82 Jahre noch frisch und beweglich und mit flinken Fingern die blütenweiße Schürze abstreifend, um den Besucher würdig zu empfangen. Sie ist die Nutznießerin oder, um ein neues Wort zu prägen, die Nichtsnutznießerin einer Rente von 1000 Mark monatlich. Aber sie ist von arger Geldgier befallen, von dieser bösen Sucht nach mehr, die mit der Peitsche hinter den Menschen her ist. Deshalb stickt sie Seidenjumpers, die dann an Ausländerdamen für 100.000 Mark feil sind und bedauert höchstens, dass sie die Arbeit von Zeit zu Zeit aus den lieben, runzeligen Händen legen muss, weil das kleine Hauswesen versorgt sein will, weil die Wäsche wartet oder die karge Mahlzeit zu bereiten ist. So vergehen dann 3 Wochen, bevor ein solches Seidenwunder fertig ist. Dann aber gibt es Geld, massenhaft Geld, 2.500 Mark pro Jumper, wofür man dann 2 Markenbrote erheben kann und vielleicht noch einige Pfunde Kartoffeln, die bei größter Sparsamkeit nicht bis zur Ablieferung der nächsten Arbeit reichen. Oder das 80-jährige Fräulein R., die Tochter eines Veteranen aus dem Jahre 1813, die aus der königlichen Privatschatulle einen Gnadengehalt von 400 Mark bezog. Fräulein Sch. Punkt, 74 Jahre alt, die Tochter eines Kreisgerichtsdirektors, die nicht wenig Mühe hat, ihre monatlichen 250 Mark zu verzehren. Das 73-jährige Fräulein M., Erzieherin von Beruf und Duldnerin von Bestimmung, und das 70-jährige Fräulein H., die trotz ihrer wehen Finger der Jugend von Lichterfelde Tag um Tag und viele Stunden hintereinander zum Tanzen aufspielt. Man möchte es nicht für möglich halten, dass in einer Zeit, wo das Geld beim 1000-Markschein anfängt, noch Menschen leben und sich der ersten Strahlen des Frühlings freuen können, vor deren Einkommen die Banknoteninflation in solchem Grade Halt gemacht hat. Die Frage liegt nahe. Wie war es dann möglich, die armen Fräuleins von Lichterfelde noch so weit bei Kräften zu erhalten, dass sie den gestrigen Tag überleben konnten und hoffentlich den morgigen überleben werden? Antwort: Es gibt gute Menschen, die es lieben, still und ohne Aufsehen Vorsehung zu spielen. Im Stift und außerhalb des Stiftes, da befindet sich unter den Schützlingen des Stiftes eine Dame, hoch klingt das Lied, die vor den anderen weiß Gott nicht mehr voraus hat, als dass sie noch gut beisammen ist und noch besser bezahlte Arbeit leisten kann. In ihren treuen Händen liegt das Schicksal mancher Minderbegnadeter, die vor Krankheit und Entbehrung nicht weiter können. Sie hilft im Hause, hilft in der Küche und, wenn es sein muss, hilft sie auch mit dem eigenen, selbst und sauer verdienten Geld. Vor allem aber wirbt sie außerhalb des Hauses um Hilfe und seltens vergebens. Im Roter Stift herrscht eine Armut, die sich nicht vordrängt, die sich aber auch nicht scheu versteckt. Frei und offen erzählen die alten Fräuleins von ihrem Leben. Es weist keinen Makel auf und das Gemeinsamkeitsgefühl, das sie erfüllt, dass sie füreinander einstehen und miteinander in Stunden der Not auch teilen lässt, könnte ein Vorbild für das Leben draußen sein, wenn es seelisch ebenso beseitet wäre wie die armen Fräulein von Lichterfelde.
Erst 1927 unter Bundesinnenminister Genscher wurde in deutschen Behörden die Bezeichnung Fräulein abgeschafft.
Es war ein so schwieriger Prozess gewesen.
Ganz einfach ist es, uns zu unterstützen. Infos auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.